Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenweise Glück, unserem kleinen, feinen Bücher-Podcast. Hallo, liebe Dörte.
Hallo, liebe Hella.
Und wir sagen ein herzliches und großes Hallo an Caroline Wahl.
Hi, freut mich hier zu sein.
Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir haben heute die dritte Folge unseres Sommer-Specials und wir haben ja vor einigen Folgen schon angekündigt, dass wir eine Gästin im Studio haben, die ihr, die uns zuhört, vermutlich alle kennt.
Und das liegt nicht nur daran, dass sie sehr bekannt ist inzwischen, sondern auch, weil wir beide Romane von ihr, 22 Bahnen und Windstärke 17, hier schon besprochen haben. Sehr ausführlich, würde ich sagen. Und dass auch zwei Bücher sind, die wir eigentlich oft empfohlen und weiter verschenkt haben und ja, die uns begleitet haben in unserer Podcast-History. Also hört erstmal diese Folge mit Caroline, die sitzt jetzt hier im Studio. Und danach scrollt ihr mal runter im Feed und entdeckt mal 22 Bahnen und Windstärke 17, wenn das noch nicht längst geschehen ist. Das hörst du oft wahrscheinlich, oder? So Referenzen zu den Romanen und erzählen dir viele Leute immer, wie sie wann wo gelesen haben und was sie besonders schön fanden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch immer, wenn es am Meer oder im Schwimmbad gelesen worden ist, was oft der Fall ist, weil dann habe ich immer das Gefühl, ich bin dann auch ein bisschen dort gewesen. Und es ist immer schön zu hören, wo sie mit Tilda und Ida Zeit verbracht haben.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wenn dann nochmal so die Protagonistin nochmal so anders zu einem zurückkommt, ne? Nämlich schon einmal so durch den Kopf und durch die Augen von Menschen, die das Buch gelesen haben.
Ja, voll. Also, dass auch jede Leserin, jeder Leser Tilda und Ida anders kennengelernt hat und andere Dinge im Fokus hat und dann so mich auch mal nach einer Ursula oder so fragt. Und das finde ich immer schön, dass eben jeder was anderes aus der Geschichte mitnimmt.
Und vor allen Dingen ja auch, das finde ich total schön bei deinen Büchern, jede Altersgruppe. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen noch mit einer Kollegin gesprochen, die eine ganz andere Generation ist als wir drei, die hier am Tisch sitzen. Und die gleichermaßen sagt, ich habe das Buch oder die Bücher so gerne gelesen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für dich als Autorin natürlich auch irgendwie so ein schönes Gefühl ist, wenn du ganz verschiedene Altersgruppen auch erreichst.
Ja, mit das Schönste. Also beim Schreiben denke ich jetzt nicht, oh, ich möchte möglichst viele Altersgruppen erreichen oder habe da irgendwie so ein Ziel, sondern ich will einfach erzählen. Aber ich wollte schon so eine zeitlose Geschichte erzählen, die eben nicht nur für meine Bubble ist. Und dass das jetzt geklappt hat und dass das dazu führt, dass da auch so Brücken gebaut werden oder so Dialoge zwischen zum Beispiel einer Großmutter und deren Enkeltochter stattfindet, das finde ich super cool und schön, weil das ist, finde ich, auch immer am schönsten mit Menschen, die eben nicht aus meiner Gruppe, aus meiner Altersgruppe oder sonstigen Gruppe kommen, wenn ich mich mit denen über Kunst unterhalte. Oder über Literatur, über Bücher, über Geschichten. Das ist ja immer am spannendsten. Viel cooler, als wenn man immer nur über sich redet oder übers Wetter.
Und wir reden heute über deinen aktuellen Roman, Die Assistentin. Der erscheint in 20 Tagen, haben wir festgestellt. Krass, ja. Wie ist das für dich?
Ja, endlich. Ich bin der ungeduldigste Mensch auf der Welt. Zumindest, ich bin der ungeduldigste Mensch aus Kiel. Und ich kann es jetzt auch echt nicht mehr abwarten und finde schön, dass die Tage jetzt schwinden. Ich hasse es eigentlich immer, dass die Zeit so schnell vorübergeht, dass der Sommer jetzt schon wieder vorbei ist. Und ich habe das Gefühl, der hat doch gerade erst angefangen und man hat den gar nicht ausgenutzt. Ich war nur ganz wenig am Strand. Und jetzt will ich aber, dass er ganz schnell, im Ende August ist er noch nicht ganz vorbei, aber ich möchte, dass der ganz schnell dieser Erscheinungstag kommt.
Für alle, die sich jetzt wundern, hä? Ich höre jetzt, und es ist eigentlich schon Ende August, zur Transparenz, wir nehmen jetzt am 8. August auf und am 28. August kommt dein Roman. Also wenn alle uns zuhören, ist der Roman schon da. Aber wir fanden es trotzdem nochmal spannend, von dir zu hören, wie sich das so anfühlt, quasi wenn der Countdown runterläuft und dein drittes Buch, dein dritter Roman erscheint. Bevor wir jetzt aber noch tiefer einsteigen ins Gespräch, haben wir gedacht, das machen wir immer ganz gerne zu unseren Folgen, sagen wir nochmal ein paar Worte zu dir. Du darfst gerne später kommentieren. Und dann erzählt Dörte nochmal kurz, worum es geht in Die Assistentin. Caroline, du wurdest in Mainz geboren, bist in Heidelberg aufgewachsen, hast dann in Tübingen gelebt, in Berlin gelebt, in der Schweiz gelebt, fürs Studium, später dann für die Arbeit in großen Verlagen und dann in Rostock. Und jetzt lebst du in Kiel und liebst Kiel, vor allen Dingen die Kiellinie und eine gelbe Leiter ganz besonders.
Ja, ich bin so ein Mensch, der mag gerne so wiederkehrende Strukturen. Und ich habe eines Tages angefangen, oder also ich renne sehr viel, also ich renne jeden Tag, eigentlich meistens so ungefähr zur gleichen Uhrzeit, wenn ich in Kiel bin. Und ich renne immer am Wasser entlang, die Kiellinie hoch und weiter, umso weiter man hochrennt, umso mehr riecht's auch nach Meer. Und dort oben ist eben auch, da sind so ganz viele Leitern, wo eben, ich glaube, rein theoretisch sind die dafür, wenn Menschen ins Wasser fallen oder irgendwas mit dem passiert, dann können die da draus rausklettern. Also die haben, das ist die Funktion. Also man darf da jetzt nicht reingehen. Und die sehen halt voll cool aus, weil die leuchten so. Und manchmal sehen die fast unecht aus vor dem Wasser. Und ich habe das eben einmal fotografiert. So, der Ausschnitt ist so, dass man die Öffnung zum Meer sieht am Horizont. Und im Vordergrund ist eben die gelbe Leiter. Und das hatte ich damals einem Freund geschickt. Und der meinte, boah, das ist ja ein cooles Bild. Und ich dachte, ja, das ist wirklich ein cooles Bild. Und dann habe ich eben angefangen, das jeden Tag zu machen, weil ich ja jeden Tag dort war. Und es sah jeden Tag anders aus. Und jeden Tag schön, auch so bei richtigem Kackwetter sah es ja wild und schön aus und habe das auf Insta gepostet. Und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt haben die FollowerInnen das eben erwartet. Und jetzt ist es so ein Ritual, was ich auch machen muss.
Ja, es ist eine Verpflichtung geworden.
Ja, aber es gibt eben auch Joker. Also Joker heißt jemand anders, postet ein Bild und verlinkt mich. Und dann nehme ich das und dann muss ich nicht mehr hinrennen. Und dann kann ich zum Beispiel in den Wald rennen und muss... Manchmal ist da eben auch so viel los bei schönem Wetter, da renne ich da nicht so gern lang. Und ich freue mich immer, wenn ich verlinkt werde. Und manchmal gehe ich auch morgens und abends, weil ich abends noch planschen gehe. Und dann mache ich auch ein Bild und dann habe ich auch einen Joker.
Gehst du bei Wind und Wetter planschen?
Ja, ich mag's. Also jetzt gerade, ich hatte eine Nierenbeckenentzündung, weil ich dachte, ich bin so robust und kann bei jedem Wind und Wetter abends reinspringen und auch mit nassen Klamotten zurückrennen nach Hause. Turns out, nein, ich habe 40 Grad Fieber bekommen, musste die Notaufnahme und Diagnose war Nierenbeckenentzündung. Das sind immer die Momente, wo man merkt, man wird alt oder man steckt eben doch nicht alles weg. Aber jetzt geht's mir wieder gut und jetzt werde ich auf jeden Fall die letzten Tage in Kiel auch immer wieder baden gehen, ab jetzt.
Ist Wasser denn eigentlich für dich eine Bedingung mittlerweile für den Ort, wo du wohnst? Weil Zürich hat Wasser, Berlin hat die Spree, Rostock hat das Meer, Kiel hat das Meer. Also ist das für dich so ein Muss?
Also jetzt ist es ein Muss. Also ich werde jetzt immer am Meer leben. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und davor war mir das eben noch nicht so klar. Und dann dachte ich so, reicht vielleicht der Zürichsee, reicht vielleicht die Spree. Stuttgart fand ich ganz schlimm, weil das eben so kesselig ist und da gar kein Wasser ist. Und ich glaube dann Zürich mit 22 Bahnen habe ich so entschieden, nee, jetzt muss ich wirklich ans Meer. Das geht jetzt nicht mehr. Ich werde immer älter und irgendwann ist es zu spät. Und dann bin ich eben nach Rostock gezogen. Und jetzt weiß ich, dass das auf jeden Fall so mein, vielleicht auch meine Art des Zuhauses ist. Das Schreiben und das Wasser, weil diese Offenheit, diese Weite, die eben vor allem das Meer gibt und nicht nur ein Fluss und ein See reicht da eben nicht immer, die brauche ich auch zum Schreiben, zum Denken und zum Planschen.
Und ist das auch ein bisschen ein Muss für deine Figuren, deine Protagonistinnen, weil du hast gerade schon gesagt, 22 Bahnen, Windstärke 17, wir haben das Meer, wir haben das Schwimmbad und in die Assistentin die Isa eigentlich, ne?
Ja, also das eint ja so alle Protagonistinnen, also Tilda, Ida und Charlotte sehen sich alle nach dem Meer und tauchen gerne ab. Oder Charlotte taucht leider fast nie ins Wasser ab. Aber ja, ich glaube, dass sich meine Figuren nie so ganz von dieser Meersehnsucht trennen können, weil sie eben in meinem Leben so zentral ist.
Lass uns doch mal ganz kurz in die Assistentin abtauchen.
Ja, total gerne. Ich fasse kurz zusammen, worum es geht. Charlotte ist stolz. Sie hat nämlich ihren ersten Job als Assistentin der Verlagsführung eines renommierten Verlages in München ergattert. Und vor allem ihre Eltern sind davon begeistert und sehen das als riesige Karrierechance für ihre Tochter. Charlotte hat von Anfang an eher so ein bisschen Bedenken, aber sie lässt sich drauf ein. Sie zieht nach München und eigentlich fängt es da schon an. Ihre Wohnung, die hat zwar einen wunderschönen Blick auf die Isar, aber ist ansonsten doch ziemlich runtergekommen und auch nicht so richtig einladend. Aber Charlotte ist ehrgeizig und optimistisch und lässt sich davon nicht ermutigen und fängt also hochmotiviert und vor allen Dingen bestens organisiert, finde ich, ihren Job als Verlagsassistentin bei dem Verleger Ugo Meise an. Was sie dann noch nicht ahnen kann, aber relativ schnell merkt, Ugo Meise ist ein sehr anspruchsvoller, komplizierter, emotionaler und auch exzentrischer Chef, und die lange Liste an Assistentinnen, die vor ihr ihren Job gemacht haben, die zeigt das, denn die haben eigentlich alle gekündigt. Aber Charlotte möchte beweisen, dass es zwar schwierig ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber dass sie es schafft. Und sie ist keine, die aufgibt. Das habe ich rausgelesen. Außerdem hat sie in München ihre Musik, das Komponieren von Songs, in das sie sich jeden Abend in ihrer Wohnung mit Blick auf die Isar flüchtet. Und da gibt es Bo, der gut aussehende Handwerker, den sie auf dem Weg zur Arbeit kennenlernt. Also krempelt Charlotte die Ärmel hoch, zieht die extra klobigen Boots an und bietet all ihre Disziplin, Freundlichkeit und all ihr Organisationstalent, aber auch all ihr Durchhaltevermögen auf, um ihrem neuen Job gerecht zu werden. Und so beginnt der Roman und entfaltet sich die Assistentin von Caroline Wahl. Ist immer ein bisschen lustig, wenn man das zusammenfasst.
Ja, voll schön. Also, hat mir sehr gut
Autorin vor einem sitzt.
Du hattest mich. Ich wollte wissen, wie es weitergeht.
Möchtest du lesen?
Jetzt schon, ne?
Ich bin hooked.
Ich muss noch 20 Tage warten, Caroline. Aber würdest du sagen, das ist so ein bisschen das, worum es für dich auch geht in dem Roman, um Charlotte und ihr Durchhaltevermögen und ihren Job?
Ja, vor allem so um ihre Emanzipation. Also, dass sie da sich immer mehr auch verliert in diesem Job und dass sie dann das realisiert, und dann geht's vor allem um diese Befreiung daraus, auch nicht nur die Befreiung aus diesem Job, aus diesem Verlagshaus raus, sondern auch die Befreiung von diesen Erwartungen der Eltern und eben rein in ein selbstbestimmtes Leben. Also vielleicht kann man es auch so als Coming-of-Age-Roman aus dieser Perspektive bezeichnen.
Ja, ist schon eine Art von Heldenreise, ne? Also wenn man anlehnt an die Dramaturgie, was du ja auch viel machst, auch in der Erzählstimme in dem Roman, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber erstmal nutzen wir natürlich auch aus, dass du hier bei uns im Studio sitzt, und freuen uns riesig, dass du Lust hattest, uns eine Stelle, beziehungsweise zwei, jetzt eine und am Ende der Aufnahme noch eine Stelle aus Die Assistentin vorzulesen.
Ja, ich dachte, ich lese auf jeden Fall den Anfang. Dass das Ganze eine riesengroße Fehlentscheidung war, hatte Charlotte eigentlich von Anfang an gespürt. Schon bevor die riesengroße Fehlentscheidung getroffen wurde, als sie die Stellenausschreibung sah, spürte sie, dass das eine riesengroße Fehlentscheidung werden könnte. Oft überlegt Charlotte, was passiert wäre, wenn sie, nachdem sie die Ausschreibung gesehen hatte, ihrer Mutter nichts davon erzählt hätte. Dann hätte ihre Mutter es nicht Charlottes Vater erzählt, und dann hätten Vater und Mutter bzw. Vater sie nicht dazu überredet, sich zu bewerben und nach dem mehr oder weniger erfolgreichen Bewerbungscasting dann auch die Stelle anzutreten. Assistentin des Verlegers in einem renommierten Verlagshaus in München. Da bist du ganz oben. Das ist der Beginn deiner Verlagskarriere. Ihr Vater. Da bist du ganz oben. Das ist der Beginn deiner Verlagskarriere. Ihre Mutter, die sagt, was der Vater sagt. Charlotte verbringt viel Zeit mit solchen selbstquälerischen Was-passiert-wäre-wenn-Gedankengängen. Das ist ein bisschen so wie Ritzen, denkt Charlotte und fragt sich, ob der Schmerz beim Ritzen vielleicht doch angenehmer wäre. Aber die ganzen Narben. Manchmal sieht Charlotte Menschen mit vielen Narben am Arm, und es macht sie ganz verrückt und fasziniert sie auch ein wenig, wie symmetrisch und parallel die Linien am Arm in der Regel angeordnet sind. Wie Armbänder. Sie schaut sich das Gesicht an, das zu dem vernarbten Arm gehört, und fragt sich, was die Gründe für den vernarbten Arm sein könnten. Bestimmt keine Assistentinnenstelle in einem renommierten Verlagshaus in München, denkt sie. Wobei... Charlotte schaut sich das Gesicht an, das zu dem vernarbten Arm gehört, fragt sich, ob neue Narben dazukommen oder ob die letzte Narbe schon dabei ist und hofft auf Letzteres.
Vielen Dank dafür. Und was ich total spannend jetzt fand, vielleicht habt ihr das rausgehört, wir konnten das auch sehen. Ich habe so ein bisschen auch Wut gespürt beim Vorlesen. Also, dass du direkt in Charlotte quasi eingetaucht bist. Und ist das eine richtige Wahrnehmung, dass da auch so ein bisschen schon ja all das, was Charlotte so ausmacht und widerfährt und so, dass du das jetzt eigentlich auch ins Lesen transportiert hast?
Ja, voll. Also ich glaube, das eint auch meine drei Figuren, dass die immer so eine Wut und Energie haben. Also die wollen was ändern, die haben da sowas, was die irgendwie antreibt in sich. Und wenn ich anfange zu schreiben, habe ich sofort diese Figur. Die zeichne ich erstmal und dann habe ich aber vor allem ein Gefühl für sie. Und dann bin ich in diesem Modus und dann ziehe ich mit der los. Und so ist das dann auch, wenn ich anfange zu lesen, dass ich dann sofort bei ihr bin und diese Stellenausschreibung sehe.
Also das heißt, du ziehst mit ihr los, sagst du?
Ja.
Du gehst dann in Gedanken durch, was jetzt du mit Charlotte alles so erleben würdest und siehst das mit ihren Augen und schreibst es dann auf? Oder wie ist dann so ein Schreibprozess?
Also ich habe die Figur am Anfang so die Ausgangssituation. Ich habe meistens nie so einen richtigen Plan. Also bei 22 Bahn hatte ich noch so diesen Grundkonflikt, dass eben die Mutter alkoholkrank ist und dass Tilda sich um Ida kümmert. Bei Windstärke 17 hatte ich gar nichts. Also nur die Ida flüchtet aus der Wohnung und mal gucken, wo sie landet. Und dann landet sie eben auf Rügen. Und da war eben diese Stellenausschreibung. Und ich wusste, sie wird Assistentin des Verlegers und es wird richtig kacke. Und ich glaube, dann ist es sehr, also Schreiben genieße ich vor allem so, weil das so eine Unmittelbarkeit auch für mich hat. Also ich erlebe das mit der Figur. Ich ziehe mit der los und ich glaube, bei Assistentin war es dann eben anders, dass ich eben ab und zu diesen Schritt auch zurückgehe. Ich bin mit Charlotte unterwegs, erlebe es alles und dann gehe ich so einen Schritt zurück und beobachte, hä, wo sind wir gerade, wie ist eigentlich die Dramaturgie und so weiter. Und da habe ich so ein bisschen mitgespielt. Ich glaube, das unterscheidet auch den Text dann von den anderen.
Er ist nämlich tatsächlich anders als die ersten beiden Bücher von dir. War das von vornherein klar, dass die Protagonistin aus 22 Bahn und Windcheck 17 jetzt auserzählt sind? Ich meine, gut, du könntest irgendwann ja nochmal anschließen, aber dass jetzt klar ist, jetzt kommt was anderes, jetzt kommen andere Figuren?
Ja, also ich wollte im dritten Roman auf jeden Fall was Neues machen, auch was ganz anderes. Eben nicht nur thematisch, sondern auch formal mich auszuprobieren und eben jetzt nicht einen 22 Bahn Windstärke 17 Titel nach dem anderen rausbringen. Wobei ich nicht sage, dass die Tür zu ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, nochmal einzudringen. Aber nee, ich wollte jetzt mal was ganz anderes erzählen.
Auch mit einer anderen Erzählstimme, ne? Das hast du gerade schon gesagt. Also auktoriale Erzähler hattest du ja auch schon bei Windstärke 17 und 22 Bahn. Das waren beides auch keine Romane aus der Ich-Perspektive oder ähnliches. Aber was bei die Assistentin auffällt, ist, finde ich, dass das ein sehr expliziter Erzähler ist oder eine sehr explizite Erzählerin, die in den Vordergrund tritt und ab einer bestimmten Stelle, zwar vorher schon mal so in Nebensätzen erscheint, aber ab einer bestimmten Stelle ziemlich genau beschreibt, was jetzt wie weitergeht und wo man was für welche Dramaturgie hinstellen könnte. Und also du spielst damit auch so ein bisschen. Ja. Also eigentlich auch, wie so ein Roman dann entsteht auch.
Ja. Ja, und das hat mir beim Schreiben voll Spaß gemacht. Das ist passiert, also das war keine bewusste Entscheidung. Es ist, glaube ich, irgendwie im 12. oder 13. Kapitel, dass ich eben diesen Schritt zurückgehe. Und dann, also ich mochte immer so voll Romane mit so einer allwissenden Erzählstimme, die damit spielen, die mit der Distanz spielen. Und habe das dann eben auch in diesem Text angefangen, damit zu spielen. Und es hat für mich getaugt. Ich liebe sowas ja. Ich liebe auch früher im Studium diese literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Texten. Und ich glaube, dass die so ein bisschen in mir drin ist, ohne dass ich sie bewusst sage. Ich sage jetzt nicht bewusst, ich möchte eine Heldinnenreise erzählen und da brauchen wir eine Grenzüberschreitung und der Raum muss diametral zum anderen gestaltet sein. Sondern das passiert so unterbewusst und ich liebe, glaube ich, obwohl ich mich nicht auf Strukturen konzentriere beim Schreiben und eben bei der Figur bin, liebe ich es einfach gleichzeitig auch. Und deswegen mag ich auch manchmal, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich eben nicht in Leipzig oder Hildesheim sofort Schreiben studiert habe, sondern dass ich mich erst so aus der anderen Perspektive so krass mit Texten beschäftigt habe, sie analysiert habe und so weiter und dann so quasi so eine Kurve genommen habe und dann reingesprungen bin.
Wie ist das denn, wenn so etwas passiert nach Kapitel 12 oder 13? Ist das dann so ein, also geht das einfach so durch deine Finger auf den Text oder hältst du dann nochmal inne und überlegst, okay, das würde jetzt passieren, aber will ich das, brauche ich das, wo kann das hingehen oder machst du einfach?
Ich mache einfach und es ist dann da und dann denke ich so, ja, das ist cool. Und meistens ist es dann auch so, dass ich es ungern rückgängig mache, weil ich diesem Prozess vertraue, dass was passiert. Zum Beispiel Bo war nicht geplant. Also ich wollte wirklich keine Liebesgeschichte erzählen. Für mich war das eben diese Emanzipationsgeschichte von Charlotte. Und ich dachte, ich habe jetzt genug Liebesgeschichten erzählt. Beziehungsweise ich will ja jetzt auch mal zeigen, dass ich nicht nur Liebesgeschichten erzählen kann. Und dann kam er so um die Ecke. Also er kam Charlotte entgegen, als sie zur Tram läuft. Und dann dachte ich so, jetzt ist er da. Und jetzt bleibt er. Und das sind die schönsten Momente beim Schreiben, wenn eben diese Erzählstimme sich auf einmal aufdrängt, ohne dass man das jetzt intendiert hat oder dass so eine Figur um die Ecke kommt, mit der man nicht gerechnet hat und dann denkt so, okay, was machen wir jetzt mit der und was passiert jetzt?
Ich habe mich auch für Charlotte gefreut. Also schon, ne? Bo war so ein Lichtblick in dem Roman, ja. Finde ich auf jeden Fall.
Hat man gebraucht, gell? Ja. Habe ich beim Schreiben auch gebraucht, dass ja. So, nee, das kann ja jetzt nicht so weitergehen.
Ja, aber deswegen ist er aufgetaucht.
Ja, weil, voll, ne? War zu düster. Ja.
Aber schön, wenn einem das dann nochmal eine Erzählstimme erklärt. Warum jetzt? Ja. Ob nochmal wieder und so. Musstest du dich denn für diese Form von Bruch vielleicht sogar zu früherer Erzählform aus 22 Bahn und Windstärke 17, hast du das Gefühl gehabt, du musstest dich da ein bisschen freischwimmen? Also hattest du vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Schritt? Jetzt schon was sehr anderes?
Nee, eher Bock. Ja? Also Bock. Es ist so, ich glaube, mein Leben war immer geprägt von Angst. Immer Angst, vielleicht was falsch zu machen, den falschen Weg zu gehen. Angst, in der falsche Entscheidung zu treffen. Und seit ich Autorin bin, habe ich diese Angst nicht mehr, sondern nur so eine Bock. Also wenn Leute auch fragen, hast du nicht so einen Erwartungsdruck oder hast du Angst, dass dieser Roman jetzt nicht so läuft wie letztes Mal, denke ich so, nee. Wird immer hoch und runter gehen, aber jetzt habe ich vor allem eine Freude daran, dass es so gut läuft und will dafür kämpfen, dass es so bleibt und habe Bock, mich auszuprobieren und freue mich auf die Rückmeldungen. Und wenn die manchmal schlecht sind, ich habe ja jetzt noch Zeit, neue Romane zu schreiben und habe einfach nur, also ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg jetzt gehen darf.
Ist das denn so, dass du Kritik dann einfach so ziehen lässt, weil das klingt jetzt so, als wäre das so, damit kannst du ganz gut umgehen und dann, also macht es gar nichts mit dir?
Also Kritik macht immer was mit mir, doch. Ich rezipiere die auch. Also ich bin jetzt keine, die sagt, ich lese gar keinen Artikel über mich, ich lese jeden Artikel. Und es kommt natürlich immer drauf an, ob man es nachvollziehen kann. Manchmal ist es ja auch sehr subjektiv und einfach eine Lesart oder die Person mag diese Art von Text nicht. Aber wenn es jetzt wirklich so eine Kritik ist, dass irgendwie zum Beispiel eine Figur nicht gut ist oder dass meine Texte zu kitschig sind, dann versuche ich das schon nachzuvollziehen. Und wenn ich es verstehe, dann ist das schon auch was ich so internalisiere und was bestimmt dann auch beim Schreiben von nächsten Texten. Wenn jetzt immer kritisiert wird, dass meine Helden, die Männer zum Beispiel, immer eisblaue Augen haben und so ein bisschen zu heldenhaft, zu klischeehaft sind, dann wird es, glaube ich, mein Schreiben schon auch beeinflussen. Aber gleichzeitig merke ich, dass ich zum Beispiel jetzt, wenn man es auf Social Media bezieht, da gibt es ja auch manchmal echt blöde Kommentare, dass mir das so komplett egal ist, dass ich da so sehr schnell, am Anfang hat mich das voll getroffen und dachte so, oh Gott, jetzt haben die eine Meinung zu mir und die Kritik ist ja oft auch sehr übergriffig, würde ich sagen. Also sehr geht in mein Privatleben rein, wo ich denke, stopp. Aber jetzt ist es so, ist mir scheißegal und es ist eher lustig, dass da Leute denken, dass sie das kommentieren dürften und dass das dass sie eben eine Meinung zu mir haben müssen.
Weil ich kann mir schon vorstellen, das muss ja in den letzten, 3 Jahren einfach auch wahnsinnig viel mehr geworden sein, ne? Also du hast ja einfach diesen krachenden Debütroman hingelegt. Und wie hast du das so empfunden? Also gab es so eine Stelle, wo du so für dich gesagt hast und gefeiert hast auch, so das war jetzt mein Durchbruch? Also ist das dann der Klassiker, die Spiegel-Bestsellerliste? Oder wie hast du diese Zeit so des, ich sag jetzt mal, Berühmtwerdens einfach erlebt?
Ja, am Anfang, ich glaube, der Top 3 schönsten Momente war die Auktion, wo ich dann wirklich wusste, das wird ein Buch. Das wird ein Buch und du kannst sogar, also als bei der Auktion 7 Verlage mitgeboten haben und auch ordentlich mitgeboten haben, habe ich halt gespürt oder geahnt, dass das auch was Größeres werden könnte. Also dass es nicht nur ein Buch wird, sondern dass da was in der Luft liegt vielleicht. Und dann als 22 Bahn erschien, ging das ja so nicht so schnell aufwärts. Also schon so Step by Step, würde ich sagen, ist es halt die Bestsellerliste hochgeklettert. Und da hatte ich relativ viele Lesungen und da habe ich gemerkt, ich komme nicht so hinterher, war ein bisschen überfordert und hatte nicht Zeit, das zu realisieren. Und dann kam aber dann der Punkt, wo ich gecheckt habe, ey, ich bin jetzt hauptberuflich Autorin, ich kann jetzt davon leben und das ist so geil und habe mich dann immer wieder ermahnt dazu, das zu genießen und dankbar zu sein. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin voll angekommen in der Rolle und liebe das. Ich habe mit dem Schreiben und dem Autorinnen-Dasein jetzt so ein Zuhause gefunden, was ich eben immer gesucht habe. Und das soll für immer so bleiben.
Was macht das denn mit einem, haben Dirk und ich uns gefragt, als wir so überlegt haben, was für Fragen wir an dich haben, wenn du siehst, dass du eigentlich Dauergast auf den Bestsellerlisten bist. Jetzt vor ein paar Tagen hast du selber auf Instagram nochmal gezeigt, Taschenbuch 1 und 2. Ist das dann jetzt immer noch überraschend für dich und es verändert dich auch immer noch? Oder ist es was, wo man, gewöhnt man sich daran?
Ja. Ich muss sagen, die Zahlen, das ist immer sowas, das man freut sich drauf und findet es toll, wenn man auf 1 und 2 sind. Aber ich glaube, am meisten freut man sich so über die persönlicheren Begegnungen mit LeserInnen, zum Beispiel bei Lesungen. Das sind so für mich sehr glückselige Momente. Und die Zahlen, das ist eher so ein Druck. Ich glaube, wenn man mal auf 1, 2 stand, dann ist das jetzt halt so. Ich bin da auch schwierig und ich weiß, da müsste ich eigentlich dran arbeiten, dass ich mich da nicht unter Druck setze oder das jetzt als Ziel setze, immer weit oben zu sein. Aber ich bin ehrlich und es ist jetzt einfach so. Und ja, das mit 1, 2, ich finde jetzt gerade in dem Moment merke ich auch, dass man da einfach immer wieder so einen Step zurückgehen muss und innehalten muss. Und das so, wenn ich mir zum Beispiel das Gedankenspiel, was immer gut funktioniert ist, sagt es mal der Caro vor 5 Jahren, was, dass sie jetzt hier im Podcaststudio sitzt und mit für den Bild der Frau Podcast und erklären muss, wie das ist, immer auf 1 und 2 oder jetzt gerade auf 1 und 2 zu stehen. Und das sind immer so Momente, wo ich es dann checke und sehr humble bin und denke, wow, geil, dass ich so viel erleben darf und dass mir so viele Leute meinen Figuren folgen und meine Texte lesen. Das ist geil.
Die Caro vor 5 Jahren saß gerade am Schreibtisch und hat 22 Bahnen geschrieben.
Ja, ich glaube noch nicht, ne? Die war noch, also 2020, da war ich noch in Stuttgart, Volontärin. Das war Corona noch, ne?
Ja.
War ich Pressevolontärin beim Klett-Cotta Verlag. Da hat sich der Wunsch herauskristallisiert, dass ich doch mal einen Roman schreiben könnte, weil mir hat es voll Spaß gemacht, im Verlag zu arbeiten und mit Texten zu arbeiten und Pressetexte für Romane zu schreiben. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, eigentlich will ich auch gern mal so einen Roman von Anfang bis Ende schreiben. Und das war die letzte Station vor Zürich. Da dachte ich so, vielleicht doch Hildesheim oder Leipzig und hatte dann auch so überlegt, das nochmal anzugehen, aber hatte mich dann eben doch für Zürich entschieden. Und ja, der würde ich ja, der Caro würde ich gerne mal sagen.
Und der Caro, die dann in Zürich gearbeitet hat, noch viel mehr sagen, die gerade schrieb. Und,
ja, gerne da, während sie da in Zürich in ihrer Wohnung sitzt, hätte ich gerne mal so geklopft und gesagt, Caro, das klappt alles, halte durch. Ja, aber ich denke oft, dass so harte Zeiten, oft ja nicht immer, also ich will jetzt nicht sagen, dass harte Zeiten notwendig sind, um gute Dinge rauszubringen. Aber manchmal kanalisiert man ja in so harten Zeiten besondere Kräfte und auch so eine Lust, was zu verändern.
Große Veränderungen, ja, Kraft für große Veränderungen.
Ich habe gerade noch gedacht, als du erzählt hast von dem Prozess, das ne, auf den Bestsellerlisten auf Platz 1 sein und so. Was hat das denn für Auswirkungen, du hast gerade erzählt, was es für Auswirkungen auf dein Leben hat, aber was hat das denn für Auswirkungen auf dein Schreiben? Also ist das befreiend oder setzt das eher ein bisschen unter Druck?
Nee, das ist befreiend, weil ich so eine, ich will nicht sagen, man hat einfach so eine Sicherheit, dass man das sich voll ins Schreiben reinschmeißen kann, weil ich so eine finanzielle Unabhängigkeit dadurch habe und diese Freiheit und Unabhängigkeit, die ich dadurch spüre, die ist, glaube ich, für mein Schreiben auch sehr wichtig, dass man so eine Berechtigung hat, weil ich glaube, wenn ich jetzt nicht diesen Erfolg hätte zum Beispiel und mir noch Gedanken machen müsste über einen zweiten Job oder diese Angst zu haben, dass das nächste Buch noch weniger LeserInnen findet, ich glaube, dass das schon einschränkend sein könnte. Ich bin mir sicher, dass das sehr befreiend ist für mich, zu wissen, dass ich so eine Lesergruppe habe. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl inzwischen, also zum Beispiel meine Leute auf Insta, ich habe die richtig gern und ich habe dann auch immer das Bedürfnis, wenn ich unterwegs bin, denen das zu zeigen, wenn ich was lustig finde oder wenn was passiert oder wenn mich was beschäftigt, das denen zu erzählen. Also ich genieße das auch oder ich habe schon auch das Gefühl, wirklich so eine Leserinnenschaft zu haben, die ich auch lustig finde, die mir auch die lustige Sachen schicken und die mir Bilder von Leitern schicken, die sie gesehen haben und so. Also ich genieße diesen Austausch auch, den man zum Beispiel über Instagram oder über Lesungen mit LeserInnen hat. Das ist was ganz Neues und ich hätte nie gedacht, dass ich so eine bin, die das so genießt und der das so Spaß macht, weil ich früher gar nicht so aktiv auf Social Media war. Aber ich liebe es, so seinen eigenen Kanal zu haben.
Gibt's noch etwas, was du in den letzten Jahren dann entdeckt hast, von denen du nicht gedacht hast, dass du so eine bist, wie du gerade gesagt hast?
Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so frei fühle, weil ich mich eben immer so getrieben und so unwohl gefühlt habe. Ich dachte immer, oh, das ist nicht das, was ich mein ganzes Leben machen will. Und als ich studiert habe, dachte ich so, oh, die genießen alle voll Studentenleben und du gar nicht. Und ich habe mich immer so, ich dachte immer so, die Zeit, also meine Zeit steht mir bevor und habe dann gecheckt, da kommt nichts. Und jetzt fühle ich mich so richtig frei, wie so ein Kind fast wieder. Ich habe wieder diese kindliche Vorfreude auf Dinge. Ich freue mich auf den Erscheinungstermin von einem Roman. Ich freue mich auf die Lesereise im Herbst. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal wieder so frei und unabhängig wie ein Kind fühle, wie ich mich seit 16, 17 nicht mehr gefühlt habe.
Das ist ein bisschen beneidenswert.
Ja, total. Na, aber ich denke manchmal, wann kriegt man denn dieses Gefühl? Doch wenn man das Gefühl hat, alles andere passt. Man ist irgendwie so am richtigen Ort im Leben, im richtigen Rahmen so ein bisschen. Das heißt nicht, dass innerhalb dieses Rahmens immer alles komplett stimmt. Ja, voll. Aber so, ja. Man, das ist halt ja irgendwie, finde ich, sowas mit Spielraum zu tun und mit dem Gefühl von, passt jetzt gerade irgendwie alles so.
Ja,
ne?
Ja, voll.
Das Setting.
Ja, man, das, ne? Setting. Ja. Also es läuft auch nicht alles toll im Leben, aber das ist genauso, wie du sagst. Man hat das Gefühl, man ist jetzt schon auf einem mehr oder weniger richtigen Pfad. Man hat so seins gefunden. Und seitdem ist älter werden zum Beispiel auch nicht mehr schlimm für mich. Mit Mitte 20 war es schrecklich für mich, was jetzt doof klingt. Aber ich dachte, ich werde immer älter und bewegt mich so immer mehr weg vom Pfad und das ist ja gar nicht so cool und wird immer uncooler, was ich mache. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich mache gerade das, was mir total Freude bringt, was mich erfüllt und jetzt ist so älter werden voll in Ordnung für mich.
Ja, das hat voll was nicht mit der Jahreszahl, sondern mit der Richtung zu tun. Ne? Also natürlich ist es schmerzhaft, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man geht so mit den Jahren mit oder wird von denen getrieben und hat aber das Gefühl so, hä, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt die Richtung ist, in die ich eigentlich will. Und das dreht man ja um in dem Moment, in dem man das Setting einfach setzt. So.
Ja. Ja, voll. Du hast ja wahrscheinlich die Story für die Assistentin ganz bewusst gewählt. Wo kommt die Inspiration her, dass du eben diese Verlagswelt jetzt in deinen Roman packst?
Ich glaube, dass ich Charlottes Geschichte erzählen will und auch so einen Roman, der in der Verlagswelt angesiedelt ist, das war relativ früh klar. Also nachdem 22 Bahn fertig war, wusste ich, ich möchte diesen Roman schreiben. Und der hieß auch im Kopf sofort Die Assistentin. Also der heißt, das war der Arbeitstitel, so heißt er jetzt. Es war irgendwie klar, dass das der Titel ist. Und ich finde die Verlagsbranche extrem spannend. Und ich glaube vor allem aber auch, dass dieses Schicksal, von dem ich erzähle, Charlottes Geschichte, Charlottes Leidensgeschichte, ich glaube, das ist kein Einzelfall. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist, zu der viele relaten können. Vor allem junge Frauen, denke ich. Und deswegen hatte ich Bock, so eine Geschichte zu erzählen, weil das eine wichtige Geschichte ist, die erzählt werden muss. Und die zu wenig erzählt wird.
Kannst du selber auch relaten?
Ja, doch. Ich kann selber auch relaten, ja. Ich denke auch vor allem dieser Emanzipationsprozess. Ich glaube, zu dem kann fast jeder relaten. Also diese Loslösung von den Eltern, die Charlotte durchmacht, was ich fast als wichtigsten Schritt sehe. Ich finde den Verleger, der ist fast so eine Nebenfigur, der verändert und entwickelt sich nicht, der ist ja auch flach und so. Aber dass Charlotte eben diese Stelle antritt, weil die Eltern es von ihr erwarten und obwohl sie eigentlich Musik machen will und dass sie dann sich da verfängt und nicht rauskommt und dann immer wieder die Eltern fragt, ob sie denn nicht kündigen darf. Und die Eltern sagen, nee, lieber neue Festanstellung. Ich glaube, dass so viele das kennen, also ich weiß es von sehr vielen, dass das so schwierig ist, sich von den Eltern und von den doch unterschiedlichen Lebensvorstellungen zu lösen und seinen Weg zu gehen. Das ist ja, darum geht's ja im Leben. So, man ist Kind und dann soll man irgendwann sagen, so, jetzt bin ich erwachsen, jetzt gehe ich meinen Weg. Und dieses meinen Weg gehen ist einfach so, so eine Geschichte, die wir alle kennen und beschreiten.
Ja, das kam ja, also das hat sich im Laufe des Romans in der Tat auch für mich entwickelt. Also die Beziehung zu den Eltern, die irgendwann fast beim Lesen, so ging es mir, genauso geschmerzt hat wie das Arbeitsumfeld, in dem sie sich da aufreibt, eigentlich auch, weil sie ja auch irgendwie immer wieder nach einer Form von Erlaubnis sucht, wie du gesagt hast, und die Eltern sie da nicht rauslassen so richtig, ne?
Ja.
Und man wünscht ihr doll, dass sie das schafft und den Schritt geht und da irgendwie rausfindet, wider aller Erwartungen, die da die Eltern an sie stellt. Und sie, ich glaube, Charlotte denkt auch, dass der Rest der Welt die Erwartungen an sie hat, aber eigentlich ist es nicht so, ne?
Also, ja. Ja, dieser Fehlschluss, genau. Und diese Realisation, dass man es eben doch, was ja auch schön ist, selbst in der Hand hat, so. Die sind da, die Eltern, und es ist auch schön, dass die da sind, aber geht alle euren Weg, so.
In Die Assistentin hast du, anders als in Windstärke 17 und 22 Bahn, ja auch viele Bezüge, die so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man es zeitgenössischer nennen kann, aber zum Beispiel Bezüge zu real existierenden Personen, Kathi Hummel zum Beispiel als Influencerin und so weiter.
Da meinte mein Lektor, können wir das ein bisschen kürzen? Ich so, nein, das ist wichtig.
Und vor allen Dingen, weil du jetzt sagst, können wir das ein bisschen kürzen, dadurch, dass das ja doch länger erzählt wird, finde ich, also bei mir ist es auch so angekommen, dass wir ja alle sehr viel Zeit mit anderen Personen verbringen, gerade im Internet. Auf Instagram, ich bin jetzt nicht bei TikTok, aber da ist es wahrscheinlich ähnlich. Und das passt dann ja auch dazu, dass du es so länger erzählst, passt dazu, wie wir selber ja auch uns mit anderen Menschen dann auch beschäftigen, zum Beispiel mit Influencern.
Ja, voll. Ich finde auch, dass diese, es ist ja vor allem auch so eine Welt, die auf Social Media stattfindet und so, diese Gleichzeitigkeit auch und dass man ständig mit mit sowas berieselt wird, ja auch einfach zentral ist in unserem Leben. Also das war mir bei dem Text wichtig, dass das auch so reinfließt, weil das auch diese groteske Absurdität von Charlottes Dasein so beschreibt, dass da so sie traurig ist, sie glücklich ist und dann wieder so eine Kathi Hummels über ihren Bildschirm rennt mit einer rosaroten Brille und dass das alles auch gleichzeitig passiert und gar nicht eingeordnet wird, ist ja auch im Leben unserer aller immer so. Also ich finde, ich liebe ja auch einfach Popkultur und Social Media und alles. Und sowas zu schildern, wie das in unser Leben eingreift, das wollte ich jetzt auch mal probieren.
Und klar, also Reflexion hat da ja kaum jemand. Also ich kenne, oder ich bleibe mal bei mir, ist ja nicht so, dass man scrollt und dann sagt, Moment mal, ich trete jetzt auch mal einen Schritt zurück und überleg mal, ob das, was ich da gesehen habe, tatsächlich auch so ist. Ne? Also das stimmt schon tatsächlich.
Also und ich finde es auch interessant, weil das ja sozusagen jetzt in die Assistentin, haben wir ja so schon eine Form von Distanz auch zu der Welt, die du schreibst und aufbaust. Das Haus, das du errichtest, sagst du an einer Stelle. Und ich hatte das Gefühl, man errichtet ja auch so ein Buch, ne? So ein bisschen. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, man wird wieder so reingezoomt in die Welt auch von Charlotte, indem du so Dinge beschreibst, die jeder von uns auch im Alltag macht. Ne? Wie nach Hause gehen und sagen, geil, jetzt kaufe ich mir Schokolade und Chips und dann gibt's eine Runde Trash-TV. Also, ja. Das ist so ein Form, so ein Spiel mit Nähe und Distanz, finde ich, vor allen Dingen bei die Assistentin, habe ich
ja,
das Gefühl.
Ja, also ich finde auch so schreibt man so einen Roman so ein bisschen. Einerseits zieht man der Figur los, aber man errichtet ja so eine Welt und baut die auf und schaut, in welchen Räumen schaut sie sich wohlfühlt, wie diese Räume aus sind, wo ist ihr Schutzraum, der Wald und so. Also es ist ja wirklich auch eine Welt, die sich dann immer mehr vor mir ausbreitet beim Schreiben.
Wie ist das denn, wenn du plötzlich die Welt, die du aufgebaut hast, auf der Kinoleinwand siehst? Weil jetzt kommt ja in ein paar Tagen auch 22 Bahn als Kinofilm und du hast ihn schon gesehen?
Ja.
Wie ist das? Das ist ja wahrscheinlich nochmal ganz anders. Also bisher alles in der Fantasie. Du weißt ganz genau, wie in 22 Bahn das alles aussieht. Und jetzt siehst du es auf der Leinwand.
Ja, voll absurd. Also das in einem Rutsch zu sehen, vor allem in diesem einen Rutsch, das war schon eine überwältigende Erfahrung. Ich glaube, dass ich es nicht so sehe, dass das jetzt meine Vorstellung von der Welt auf den Film gestülpt sind, sondern eher, dass es so eine Lesart und Interpretation von meinem Buch ist. Ich wurde auch letztens gefragt, ob ich jetzt, wenn ich an Tilda denke, Luna Wedler sehe. Und so ist es zum Beispiel nicht, weil die... Erstens, weil ich gar keine Tilda sehe, sondern weil ich eher so ein Gefühl für sie habe und weil sie mir doch sehr nahe ist. Und ich sehe da jetzt nicht Luna seitdem, aber das war schon verrückt, die Vorstellung, dass das die Figuren sind, die man sich vor 2-3 Jahren ausgedacht hat, jetzt von so Schauspielern gespielt, die man cool findet und die so Stars für einen sind. Das war ein sehr überwältigende Erfahrung und es war voll schön. Also ich hatte schon ein bisschen Angst, den in einem Rutsch zu sehen, weil ich Angst hatte, dass mir manches vielleicht nicht gefällt. Vor allem hatte ich Angst, dass dieses Gefühl halt nicht da ist. Das geht ja eigentlich nur um dieses Gefühl, was man vielleicht auch beim Schreiben und Lesen hatte. War für mich schwierig vorzustellen, dass man dieses Gefühl auf die Leinwand überträgt und ich habe ihn geschaut und war danach noch voll in dieser Stimmung und das hat für mich voll gepasst. Und jetzt freue ich mich voll, dass der Film jetzt auch rauskommt und dass alles gleichzeitig passiert und das so aufregend wird.
Gibt es denn bestimmte Szenen oder Momente in dem Film, wo du sagst, ja, da ist dieses Gefühl besonders gut getroffen?
Ja, also was mich halt gefreut hat, es werden natürlich viele Sachen auch gestrichen, dass diese Szenen und Momente, die mir beim Schreiben sehr wichtig waren und die manchmal auch nur so kurz waren, übernommen worden sind. Zum Beispiel, wenn Tilda an den Grund taucht und von unten hochschaut. Das habe ich halt auch vor mir gesehen und das habe ich dann auf der Leinwand gesehen. Das war so cool, dass sowas dann auf einmal vor einem ist. Und diese Szene, wo die beiden Schwestern die Mutter auffinden, die war beim Schreiben eine der wichtigsten, überwältigsten, schmerzhaftesten, aber auch schönsten Erfahrungen. Und die fand ich im Film auch richtig krass. Auch diese Wohnung, die so stickig und klebrig ist. Und dieser Sommer, der eben auch so klebrig ist, aber wo es dann immer wieder so regnet und so. Also das waren einfach sehr schöne Bilder, die für mich voll gepasst haben, die ich gesehen habe.
Als Autorin dann den eigenen Roman so loszulassen und jemand anderen das Drehbuch auch schreiben zu lassen, wie war das?
Okay. Dora Held hat mal gesagt, da hatten wir so, das war so ein Lesefestival und sie hat gelesen und ich habe gelesen und ich habe bei ihr zugeschaut und da wurde sie genau das gefragt. Und da meinte sie, ihr Agent hat mal zu ihr gesagt, nimm das Geld und schweig. Und das fand ich so schön, diesen Moment. Ich habe sie so angeguckt und dachte, ja. Naja, man hat ja Gespräch mit mehreren Filmproduktionsfirmen und mit Berghaus Wöbke, die haben jetzt den Film gemacht. Das hat sofort gepasst. Ich fand die cool. Ich mochte die Filme, die die gemacht haben. Die waren on fire. Die wollten den schnell rausbringen. Die waren genauso ungeduldig wie ich und die hatten Bock. Und dann, wenn man spürt, dass das passt und dass man denen vertraut und dass die ja Filme auch viel besser machen können als man selbst, dann gibt man das Baby natürlich auch gerne ab und schaut, was die mit dem Baby machen. Von daher war das voll in Ordnung für mich.
Aber da kannst du damit entscheiden. Also ist das dann wie so ein Casting?
Ja, ja. Klar ist, ich darf entscheiden.
Ja, cool.
Also
ja.
Ich darf voll entscheiden.
Und ist in deiner Arbeit und mit wem du zusammenarbeitest, ist da das oberste Gefühl für dich Vertrauen?
Ja.
Also dass du so das Gefühl hast, denen kann ich vertrauen?
Das habe ich gelernt. Ich will voll aufs Bauchgefühl hören, weil ich bin jetzt auch eine, die dem jetzt inzwischen total vertraut. Und wenn ich so ein Gespräch führe und sofort spüre, das passt kreativ total, ich will zu denen, dann kann ich auch gleich, ich bin so ein Händeschlagmensch, weil ich gemerkt habe, dass diese Bauchentscheidungen, so Dinge, die man unbedingt vom Bauch her will, immer die richtigen sind. Und immer, wenn man so mit dem Verstand entscheidet und so abwägt und sagt, ja, die Pro-List ist doch länger, oder wenn man zu viele Menschen um Rat fragt und so, das sind immer die Kackentscheidungen, die man voll bereut. Also ich bin jetzt voll der Bauchmensch und so, wenn eine Bauchentscheidung sich auch mal als falsch herausstellt, dann war es trotzdem in dem Moment die richtige, denke ich.
Und du hast jetzt gerade eben schon mal angedeutet vorhin, dass das Bauchgefühl für die Assistentin relativ schnell da war. Und nach 22 Baden schon. Woran hat das gelegen, dass da sozusagen du die Verlagswelt auch nochmal anders kennengelernt hast? Oder wo kam der Wunsch her, auch nochmal da in diese Welt einzutauchen, literarisch?
Ja, ich glaube auch, weil 22 Baden so anders war. Ich hatte 22 Baden geschrieben. Und bei 22 Baden war so der Wunsch, nicht über mich selbst zu schreiben. Ich wollte eine coole, klare Heldin zeichnen, so eine zeitlose Geschichte, eine Schwesternbeziehung, also so Schwestern, die es trotz allem schaffen. Und dann, glaube ich, war so der Wunsch da, sowas ganz anderes, Konträres zu schreiben, was im Hier und Jetzt ist, was in unserer jetzigen Welt spielt, was vielleicht auch nicht, dass ich den Wunsch hatte, dass es gesellschaftspolitischer ist, aber es ist einfach, glaube ich, mehr in unserer jetzigen Welt. Und ich glaube, deswegen sind vielleicht auch diese Zeitbezüge mehr drin, so Kathi Hummel, Social Media, alles Mögliche, auch dass ein Ort viel mehr lokalisiert wird. Also ich glaube, es ist auch immer dieser Wunsch, was Neues zu machen und was anderes und sich auszuprobieren und einen neuen Schritt zu gehen. Und deswegen war es schnell klar.
Du hast gerade gesagt, bei 22 Bande hattest du den Wunsch, nicht über dich zu schreiben. Hast du jetzt in einer Form über dich geschrieben?
Ich glaube, in allen Büchern. Ich wurde auch bei 22 Bahnen immer gefragt, ob meine Mutter alkoholkrank ist. Bei Windstärke 17 wurde ich gefragt, ob ich jeden Morgen in die Ostsee graul. Und jetzt wird wahrscheinlich immer die Frage kommen, ob ich Charlotte bin. Und ich bin nicht Charlotte. Das ist nicht meine Geschichte. Und ich glaube, erzählen bedeutet für mich immer, mit Figuren loszuziehen. Und ich hoffe, dass ich nie so eine Autorin werde, die nur autobiografischen Scheiß schreibt. Wobei, das wäre auch geil, wenn man so viel aus seinem eigenen Leben schöpfen könnte. Wenn
dass man so sich gar nichts ausdenken.
Ertragreiches Leben. Jetzt könnte ich mal über meine Portugal-Zeit schreiben. Nee, aber Nee, erzählen ist für mich einfach auch so, was passiert und was ich, wo ich eben nicht genau planen kann, wie es passiert. Und deswegen ist mein Schreiben hoffentlich nie autobiografisch.
Wir lassen niemanden aus unserem Podcast-Studio wieder ziehen, ohne nach weiteren Lesetipps zu fragen. Und du bist ja auch eine, die nicht nur schreibt, sondern auch viel liest. Und du hast vielleicht noch ein, zwei Tipps für alle, die uns zuhören, was man, wenn man die Assistentin durchgelesen hat, was man dann liest.
Also dann, falls noch nicht 22 Bahnwünsche für 17 gelesen wird, dann die. Und dann habe ich mir überlegt, einmal so ein All-Time-Favorite zu empfehlen, und zwar von Wilhelm Raabe, Die Akten des Vogelsangs. Das ist ein Buch, was, glaube ich, wenige kennen, ist auch sehr dünn, aber das hat mich damals, bin ich im Studium darauf gestoßen und es hat mich voll umgehauen. Da geht es um den Jungen, nicht Jungen, der ist mittelalt, denn so einen Bürokraten, Dr. Krumhardt oder so heißt der, und der schreibt eben die Geschichte seines Jugendfreundes, Felten Andres, auf und verliert, während er diese Akten des Vogelsangs aufschreibt, immer mehr die Kontrolle auch über sein behütetes bürgerliches Leben. Und ich fand den Text damals so dicht und auch den Humor so fein. Und ich schaue da immer mal wieder rein und finde den eigentlich jedes Mal sogar besser. Deswegen würde ich den empfehlen. Und vielleicht dann, weil ich jetzt so oft auch Timon Kalkaleite empfohlen habe, empfehle ich ihn jetzt nicht hier, sondern ein Buch, was ich auch richtig geil fand, ist Angela Lena, Vater Unser. Das ist auch so lustig. Das ist so eine junge Protagonistin mit einer unzuverlässigen Erzählstimme. Also man weiß nie, ist das jetzt so passiert, was sie erzählt? Lügt sie? Und es ist einfach so ein derber österreichischer Humor, den ich voll gerne mag. Und es war auch so ein cooler Roman. Ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm und hatte gerade ein Shooting bei einem, und da stand das im Regal. Das ist auch sehr schön fürs Regal, weil das so rot-pink knallt. Und dann dachte ich so, das könnte ich doch nachher empfehlen. Vater Unser, richtig cool.
Na, sehr gut. Die Titel findet ihr auch noch mal in den Shownotes, falls ihr euch die unbedingt nachkaufen wollt jetzt, was ich mir gut vorstellen kann. Und ganz zum Abschluss, liebe Caroline, liest du noch was vor aus Die Assistentin?
Eigentlich fehlt hier noch eine Liebesgeschichte. Das ist doch falsch, dass es in Charlottes Leben in dieser Zeit nur diesen relativ alten Mann gab, der sie mit seinem Sportwagen in einer Seitenstraße in der Nähe des Verlags absetzt. Trist. Was spricht dagegen, ein wenig Leichtigkeit in ihre Geschichte hineinzuzaubern? Unrealistisch? Passt nicht? Charlotte ist gar nicht offen für eine Liebesbeziehung? Vielleicht. Aber Liebe passiert halt, das weiß ja jeder. Vor allem passiert sie, wenn man gar nicht damit rechnet. Vielleicht gab es während Charlottes Intermezzo in München auch gar keine Liebesgeschichte. Vielleicht gab es nur end- und fruchtlose Tinder-Konversationen. Aber vielleicht gab es daneben auch eine kleine, zart sich anbahnende Liebesgeschichte, die dann doch leider im Sand verlief und an Charlotte und dem großen Verlagshaus scheiterte. Aber wer weiß das schon? Es ist klar, dass die Liebesgeschichte, wenn sie denn hineingezaubert werden soll, nicht zu zentral, schön oder stark sein darf, weil sie sonst die eigentliche Handlung, die ja schon da ist, zu sehr verdrängen oder auch beeinflussen würde. Sie ist eben nur ein kleiner Nebenhandlungsstrang, der vielleicht für kurze Zeit ein wenig Leichtigkeit hineinzaubert. Und Charlotte freut sich bestimmt. Jedenfalls lächelte der blonde junge Mann sie am Freitagmorgen an und Charlotte freute sich.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Caroline.
Danke
fürs
auch.
Fürs Lesen, fürs Erzählen.
Fürs Teilen.
Genau, fürs Dasein. Schön, dass du den Weg in unser Podcast-Studio gefunden hast.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und danke für die 3 Energy Drinks. Ich war sofort on fire, als ich die gesehen habe. Das muss man vielleicht auch den Leuten erklären, die das ja nicht sehen. Ich kam an und da standen 3 Red Bull, einmal Red Bull Zero, Red Bull The Pink Edition, sehr gut, und 1 Booster Citrus Zero. Und ich liebe Energy Drinks und ich habe sofort 1 geäxt und das 2. werde ich jetzt äxen.
Sehr gut. Markennennung ohne Werbung.
Ja. Ups.
und sage, wie viel trinkst du so am Tag?
Nein, nee, ich trinke nicht so viel, selten, ganz selten. Nee, also es ist schon was, worauf ich mich freue, aber es ist auch schon was, was ich reduzieren sollte. Aber ich funktioniere komplett nach dem Belohnungsprinzip. Das heißt, ich setze mich morgens hin. Ich habe jetzt auch einen Siebträger, da mache ich mir einen Kaffee irgendwann. Auf den freue ich mich dann richtig. Das dauert ja auch alles, bis man den dann aus dieser Scheißmaschine raus hat und bis man die gereinigt hat. Und dann kommt eben als zweite Belohnung der Energy Drink, wo ich dann auch überlege, welcher ist es heute? Kriege ich vielleicht noch einen zweiten, wenn ich produktiv bin? So.
Es ist eine kleine Belohnung.
Ja, kleine.
Cool. Trinkst du einen Kaffee am Tag?
Nee, ich trinke manchmal auch zwei oder drei.
Weil das sauer machen lohnt sich ja eigentlich für einen gar nicht. Also wenn du jetzt nur einen Kaffee und dann musst du dann auch noch...
Nee, deswegen muss man eigentlich mehrere trinken. Ja.
Also unter drei,
ich trinke, für den Aufwand. Meine Schwester meint, ich trinke viel zu viel Koffein und die ist Medizinstudentin und das ist ganz schön anstrengend, so eine Medizinstudentin als Schwester zu haben, weil die jetzt immer mehr meinen Lebensstil zu kommentieren anfängt. Deswegen, nein, Franzi, ich trinke nur einen Red Bull und einen höchstens Kaffee. Einen Kaffee am Tag.
Auf jeden Fall.
Und ich reinige die Maschine jeden Tag.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, also Caroline hat zwar von drei Energy Drinks erzählt, sie hat aber wirklich nur einen getrunken.
Ja, und das ich lasse die anderen beiden auch hier.
Vielleicht würden wir die dann zur Seite stellen, dann kommst du einfach nochmal wieder.
Ja, genau.
Beim vierten Roman.
Ja, finde ich gut.
Vierter und fünfter, wir haben noch zwei. Ja, wir gucken gleich mal aufs Haltbarkeitsdatum, aber no pressure.
Ich wollte ihn jetzt einfach eigentlich schon mitnehmen.
Darfst du auch. Dann nimmst du die mit und denkst an uns, wenn du die trinkst.
Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge bewertet, natürlich gerne 5 Sterne gibt, je nachdem, wie euer Podcast-Catcher eurer Wahl das bewerten zulässt. Teilt die Folge auch gerne mit Menschen, die Caroline Wahl sehr gerne lesen und vielleicht schon neugierig sind auf die Assistentin.
Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr nichts mehr.
Auch eine gute Idee.
Schaut mal bei Instagram vorbei, auf dem Account von Bild der Frau, da droppen wir auch ab und an mal Infos. Und ansonsten, ihr könnt uns auch schreiben an buchclub@bildderfrau.de, da freuen wir uns. Und ansonsten lesen wir jetzt einfach weiter.
Genau. Wie immer, freut euch auf die nächste Folge Seitenweise Glück. Wieder mit ganz viel Bücherbegeisterung und Leseliebe.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.